In meinem Vortrag wird es nicht direkt um das Thema Lebensform gehen, aber das überlasse ich dann Ihnen im Sinne eines Impulses, dann auch weiter zu denken, in welchem Zusammenhang das mit dem Thema Lebensform steht, beziehungsweise kann man dann vielleicht in der Diskussion dann auch darauf zu sprechen kommen. Alle Zitate, die ich vorlesen werde, sind Wittgenstein-Zitate aus unterschiedlichen Textorten. Gut. Wenn wir nicht gerade Neurowissenschaftler sind, glauben wir im Normalfall nur in einem metaphorischen Sinn, dass sich die Gedanken im Kopf befinden. Freilich kommt so eine Ausdrucksweise vor, aber damit wird zumeist auf eine vage Art auf den Zusammenhang von Denktätigkeit und Gehirntätigkeit Bezug genommen. Dass ein derartiger Zusammenhang besteht, wird von kaum jemand bezweifelt, aber wenn nach einer Konkretisierung gefragt wird, erhält man häufig nur sehr unklare Antworten oder die Befragten ziehen sich auf die Aussage zurück, dass sich das eben nicht so leicht sagen lasse. Abgesehen davon wird das Denken als eine äußerst private und individuelle Angelegenheit betrachtet. Die Gedanken sind frei, das ist ein Diktum, das in diesem Sinne verstanden wird. Niemand hat Zugriff auf meine Gedanken, es sei nicht möglich, die Gedanken anderer zu lesen, etc. Das wird häufig vorgebracht, außer in jenen Shows, die gerade zu den besten Gedankenleser küren wollen. Aber selbst dort wird von der Voraussetzung ausgegangen, dass das Prozedere des Denkens oder die Gedankenproduktion, wenn man so will, zunächst von isolierten Subjekten vollzogen wird. Es ist dann nur die Frage, wie es sich mit der Unzugänglichkeit bzw. angeblichen Zugänglichkeit verhält. Für unsere Zwecke geht es nun nicht darum, die Kontexte zu konstruieren, in welchen es sinnvoll und angebracht sein kann, sich der erwähnten Ausdrucksweisen zu bedienen. Und das ist zugleich auch ein erster wichtiger Punkt bei Wittgenstein. Er macht uns nämlich darauf aufmerksam, dass es Situationen geben kann, bei welchen es nicht erklärungsbedürftig ist, zu sagen, dass der Ort des Denkens in unserem Kopf sei. Es käme aber darauf an, die Grammatik einer solchen Aussage zu verstehen, das heißt zu wissen, in welcher Beziehung zu anderen Aussagen diese Behauptung steht und wie ein entsprechender Handlungsvollzug damit verwoben ist. Handeln und Sprachhandeln sind unauflöslich miteinander verquickt und in diesem Horizont wird jegliche Bedeutung konstituiert, wobei hierzu die Einsicht gehört, dass sich dies nur im Rahmen intersubjektiver Anerkennungsstrukturen einstellen kann. Erklärungen können hierbei die Rolle spielen, Bedeutungen transparent zu machen, aber diese explikativen Sprachzüge ruhen immer auf einer impliziten Praxis des Sprachgebrauchs, wo weder Definitionen noch sonstige Klarstellungsversuche überhaupt vonnöten sind. Zitat: Vergiss nicht, dass Wörter die Bedeutungen haben, die wir ihnen gegeben haben. Und wir geben ihnen Bedeutung durch Erklärungen. Es mag sein, dass ich die Definition eines Wortes gegeben und es entsprechend gebraucht habe. Oder dass diejenigen, die mich das Wort gelehrt haben, mir die Erklärung gegeben haben. Oder andernfalls könnten wir mit der Erklärung eines Wortes die Erklärung meinen, die wir bereit sind zu geben, wenn wir gefragt werden. Das heißt, wenn wir bereit sind, irgendeine Erklärung zu geben. In den meisten Fällen sind wir es nämlich nicht. In diesem Sinne haben dann viele Wörter keine strenge Bedeutung. Aber das ist kein Mangel. Die Annahme, es wäre ein Mangel, käme der Annahme gleich, dass das Licht meiner Laserlampe gar kein wirkliches Licht sei, weil es keine scharfe Umgrenzung hat. Zitat Ende. Eine scharfe Umgrenzung kann es auch im Fall des Denkens nicht geben, sodass es schon einen Irrweg darstellt, den wirklichen Ort des Denkens bestimmen oder aufsuchen zu wollen. Dennoch, so Wittgenstein, sind wir dazu verführt, ein eigenes Medium des Denkens anzunehmen. Irgendwie scheint dieses Phänomen etwas sehr Eigenartiges zu sein, das so etwas wie einen unräumlichen Raum beansprucht. Wir sind geneigt, von einer Sphäre des Denkens auszugehen, in welcher sich etwas vollziehen kann, das anderswo nicht möglich wäre. All das erzeugt den eigenwilligen Nimbus des Denkens, und man achtet dadurch weniger darauf, wie wir mit den unterschiedlichen sprachlichen Verwendungsweisen genau verfahren. Denn wir glauben, sie würden sich stets auf einen bestimmten Raum des Denkens zurückbeziehen. Durch die Raummetapher entsteht auch die Analogie zu irgendwelchen sonstigen Körpern, die einen Raum einnehmen. Nur geht man dann nicht so weit, von einem Denkkörper zu sprechen, sondern findet eine andere Lösung. Zitat: Wo unsere Sprache uns einen Körper vermuten lässt und kein Körper ist, dort möchten wir sagen, sei ein Geist. Zitat Ende. So kommt es zu einer Bestimmung, die auch dazu genutzt werden kann, alle möglichen Prozesse, mit welchen es ähnliche Schwierigkeiten gibt, diesem geistigen Reich zuzuordnen. Und darüber hinaus wird auch die Rolle, die es in Bezug auf die Sprache spielt, eigentümlich bestimmt. Zitat: Wir sind versucht zu denken, dass die Aktion der Sprache aus zwei Teilen besteht. Einem inorganischen Teil, dem Handhaben von Zeichen, und einem organischen Teil, den wir als Verstehen, Meinen, Deuten und Denken dieser Zeichen bezeichnen können. Diese letzteren Tätigkeiten scheinen in einer seltsamen Art von Medium stattzufinden, dem Geist. Und der Mechanismus des Geistes, dessen Beschaffenheit wir, wie es scheint, nicht ganz verstehen, kann Wirkungen erzielen, die kein körperlicher Mechanismus erzielen kann. So kann zum Beispiel ein Gedanke, der solch ein geistiger Vorgang ist, mit der Wirklichkeit übereinstimmen oder nicht mit ihr übereinstimmen. Ich bin fähig, an einen Menschen zu denken, der nicht anwesend ist. Ich bin fähig, ihn mir vorzustellen, ihn mit einer Bemerkung, die ich über ihn mache, zu meinen, auch wenn er tausende von Meilen entfernt oder gar tot ist. Was für ein seltsamer Mechanismus der Mechanismus des Wünschens sein muss, wenn ich etwas wünschen kann, das niemals geschehen wird, könnte man sagen. Zitat Ende. Es wäre so einfach, diese geheimnisvollen Effekte erklären wir durch Kräfte des Geistes, die all das zustande bringen. Doch wenn wir genauer hinsehen, enthält dies lauter Hypostasierungen, die das Offenkundige durch Verborgenes ersetzen. Der dunkle Hintergrund wird zum schwarzen Loch, in welches die offenen Fragen hineingeworfen werden, aber sie bleiben darin, ihrer Intensität nach, immer noch erhalten. Als Aufklärungsmaßnahme empfiehlt Wittgenstein, an die Stelle der Vorstellungstätigkeit das Schauen auf reale Gegenstände zu setzen. Denn das vorgestellte Assoziationsbild erfüllt hier ohne dies die gleiche Funktion wie irgendein sonstiges Bild. Die angebliche Belebungskraft der Vorstellungskraft wird aber dadurch entlarvt. Zitat: Wenn die Bedeutung eines Zeichens, beiläufig gesprochen das, was in Bezug auf das Zeichen wichtig ist, ein Bild ist, das in unserem Geist entsteht, wenn wir das Zeichen sehen oder hören, dann wollen wir zuerst die eben beschriebene Methode anwenden, nach der wir dieses geistige Bild durch irgendeinen äußeren Gegenstand ersetzen, den wir sehen, zum Beispiel ein gemaltes oder modelliertes Bild. Warum sollte dann das geschriebene Zeichen mit dem gemalten Bild lebendig sein, wenn das geschriebene Zeichen allein tot war? Sobald du daran denkst, das geistige Bild durch, sagen wir, ein gemaltes zu ersetzen, und sobald das Bild dadurch seinen geheimnisvollen Charakter verliert, erscheint es in der Tat nicht mehr so, als ob es dem Satz irgendwelches Leben verleihen könnte. Es war ja gerade der geheimnisvolle Charakter des geistigen Vorganges, den du für deine Zwecke nötig hattest. Zitat Ende. Das Bild oder Assoziationsbild ist hier dem Zeichen nur zur Seite gestellt. Beide sind zwar koordiniert, aber das ergibt in keinster Weise die anvisierte Lebendigkeit. Einem statischen Zustand wird ein weiterer statischer Zustand hinzugefügt, daraus resultiert nichts Kinetisches. Die Bedeutung eines Zeichens erklärt sich also nicht durch das Auftauchen eines Bildes in unserem Geist. Damit es gerechtfertigt ist, überhaupt von sogenannter Denktätigkeit zu sprechen, ist es wohl erforderlich, dass sich irgendwo eine gewisse Tätigkeit vollzieht. Wir können sagen, dass ganz einfach etwas passieren muss, ansonsten bleibt es bei der Postulierung von unerklärten Erklärern, auf deren Zauberkraft man sich verlässt. Worin besteht also die gesuchte Aktion des Agens des Denkens und der Sprache? Es besteht ganz simpel im Dynamisieren der Zeichen, indem wir sie verwenden und ganz spezifisch gebrauchen, sie also in bestimmte Konstellationen versetzen, wodurch ihre Funktion im Netz der Sprache bestimmt und zugleich veränderbar gehalten wird. Die Zeichen bzw. Urteile, Sätze, denen ein besonderer Status zukommt, müssen fließend gehalten werden. Sie sind nur funktionell im Sprachfluss, der stetig aus den Äußerungen verschiedener Diskursteilnehmer gespeist wird, die sich wechselseitig Gehalte zuschreiben. Niemand kreiert jedoch Bedeutungen für sich. Niemand ist der alleinige Herr über Sinngebung und Sinnverlust. Alles Bedeutungsvolle emergiert vielmehr an sich aus dem Sprachsystem einer Sprachgemeinschaft, und dieses System ist ein diffizil gewobenes Netz mit bestimmten Eingängen und Ausgängen, Möglichkeiten also einen Output und natürlich auch einen Input zu liefern. Über diese Grenzposten ergeben sich laufend neue Gestaltungsmöglichkeiten, und es gibt zwar Hierarchien und Abstraktionsgrade unserer Begriffe, aber sie bilden ein holistisches Gefüge, das nur in seiner Gesamtheit gehaltbestimmend sein kann. Die Begriffe hängen wie mit unsichtbaren Fäden aneinander und wir ziehen, zerren und schneiden an diesen Verbindungen, wodurch sich immer wieder neue Zusammenhänge eröffnen, aber auch gewohnte Bande reißen können. Wobei die Auflösungserscheinungen, also Bedeutungsverluste im Sprachlichen letztendlich geringer sind als die Bedeutungszuwächse. Auf diese Weise bleibt das System in Bewegung und es gibt immer eine Menge implizit praktischer Bestimmungen, die nie vollständig ans helle Licht der Diskursoberfläche treten, obwohl sie die unverzichtbare Basis für jegliches Sprachhandeln darstellen. Es vollzieht sich so eine vitale Zeichenpraxis, anhand derer einerseits grundlegende Festlegungen eingebracht, zugewiesen und quasi eingetauscht werden, sowie ein freies Spiel von Verschiebungen, Verzerrungen, metaphorischen und metonymischen Sprachakrobatiken möglich gemacht wird. Alles eingebettet im Sprachsystem, sodass die Zeichen, exekutiert in den Sprachspielzügen, systematisch bedeutungsvoll sind. Zitat: Das Zeichen, der Satz, erhält seine Bedeutung von dem System der Zeichen, von der Sprache, zu dem es gehört. Kurz, einen Satz verstehen heißt, eine Sprache verstehen. Als ein Teil des Sprachsystems kann man sagen, hat der Satz Leben. Jedoch ist man versucht, sich das, was dem Satz Leben gibt, als etwas in einer geheimnisvollen Sphäre vorzustellen, das den Satz begleitet. Aber was es auch sei, das ihn begleitet, es wäre für uns nur ein anderes Zeichen. Zitat Ende. Als Sprachwesen leben wir in einem Zeichenkosmos à la Peirce und alles kann uns zum Zeichen werden, wenn wir auf entsprechende Weise damit hantieren. Wir ziehen die Dinge in die Sprache hinein, aber sie ist kein mysteriöser Behälter, sondern eine Art Funktionsentität, worin bestimmte Instrumente, die Sätze, auf äußerst verschiedene Weisen eingesetzt werden können. Die Vorstellung aber, dass ein Satz erst belebt werden müsste durch ein Elixier, das ihm eingeflößt wird oder das ihn wie Windhauch umweht, ist selbst schon eine sprachbedingte Verstellung. Denn die Weise, wie wir mit dem Wort Denken umgehen, verleitet uns dazu, immer wieder etwas anzunehmen, das als unkörperliches Phänomen jenseits der so irdisch anmutenden Zeichen eigenständig wirkt und das für all die eigentümlichen Effekte verantwortlich ist, die sich mit unseren Sprachbildungen erzielen lassen. Dabei ist es häufig nur eine Verlegenheitslösung, weil es eben oft sehr schwierig ist, das, was wir im unbedachten Zeichengebrauch auf ganz selbstverständliche Weise in die Tat umsetzen, also etwa die hohe Kunst unserer Alltagssprache, transparent werden zu lassen und in den verschlungenen Bildungsverläufen und Produktionsmechanismen zu erfassen. Im Zuge dessen würde sich aber herausstellen, dass die Vorgänge, die wir mit dem Denken verbinden, sich aus den Möglichkeiten herleiten, die uns in der vielfältigen Handhabung der Zeichen offensteht. Die spezifische Grammatik der Wörter ist ebenso komplex, dass sie gewisse Wörter in die Rolle eines Katapults versetzen kann, das uns aus dem Sprachlichen herausspringen lässt. Das sollte nicht vorschnell als unrichtig abgetan werden, indem argumentiert wird, dass wir die Sprachsphäre, in der wir leben, ja nie gänzlich verlassen könnten. Richtig ist nur, dass dort, wo wir, um im Bild zu bleiben, landen, kein sprachfreier Ort ist. Das heißt auch, dass wir einerseits mit Worten über andere Worte reden, sie beeinflussen in ihrer Bedeutung, und dass wir uns andererseits mit Worten auf Sprachtranszendentes beziehen. Beide Male bewegen wir uns in der Sprache, aber es sind dennoch unterschiedliche Funktionen. Und übers Denken reden hat nun den Nachteil, uns zu verschleiern, dass wir hier eine bestimmte Form unserer Zeichenfähigkeit im Auge haben, aber nicht etwas, auf das wir erst durch diese Zeichenfähigkeit referieren. In diesem Zusammenhang kann uns das metaphysische Ungetüm der Identität von Denken und Sein hilfreich sein. Es lässt sich vom metaphysischen Ballast befreit, unter anderem auch so auslegen, dass die mit dem Denken verknüpften Vorgänge ohnehin im Sein der Zeichen präsent sind und dass Zeichenstrukturen immer auch im Sinne von Gedanken aufgefasst werden können. Man denke da wiederum an Peirce. Somit wird auch hierdurch klar, dass wir uns das Denken nicht als etwas Eigenständiges und Isoliertes vorstellen sollten, das erst nachträglich auf Artfremdes von unterschiedlicher Konsistenz appliziert wird. Zitat: Um über die Bedeutung des Wortes Denken klar zu werden, schauen wir uns selbst beim Denken zu. Was wir da beobachten, werde das sein, was das Wort bedeutet. Aber so wird dieser Begriff eben nicht gebraucht. Es wäre ähnlich, wenn ich ohne Kenntnis des Schachspiels durch genaues Beobachten des letzten Zuges einer Schachpartie herausbringen wollte, was das Wort Mattsetzen bedeutet. Zitat Ende. Der Versuch, die Bedeutung mittels reiner Selbstbeobachtung eruieren zu wollen, ist freilich nur das Porträt eines Unfugs. Im Schachspielbeispiel wird es dann anschaulich erläutert. Der private Beobachtungsakt, wenn er denn wirklich so ausschließlich privat wäre, würde nämlich all das kappen, was zum Verständnis des Denkens dazugehört. Denn das Bedeutungsfeld des Begriffs Denken ist eben durch vielerlei Bestimmungen in sich vernetzt, wie im Beispiel auch das Bedeutungsfeld des Begriffs Schachspiel. Achte ich aber nur lediglich auf etwas Vereinzeltes, etwa auf den letzten Zug im Schachspiel, so wird völlig unklar, was es damit auf sich hat. Es ist allerhöchstens noch ein Registrieren, dass etwas vor sich geht, aber es sagt nichts mehr aus, wird durch die Entkoppelung völlig abstrakt. Denn auch der letzte Zug, das Mattsetzen, lebt vom Gesamtzusammenhang des nach bestimmten Regeln vollzogenen Schachspiels. Erst dadurch gewinnt er Bedeutung, hat einen spezifischen Gehalt und nimmt einen Platz ein im differenzierten Spielgefüge. Ebenso ist das, was wir Denken nennen, nichts Einzigartiges, sondern ein Gefüge, das überdies in einer Weise von Regeln durchsetzt ist, die nicht festgesetzt sind wie beim Schach, sondern die während des Vollzugs entstehen und verändert werden. Doch können diese Regeln eben nicht privat bzw. individuell entworfen werden, wie ich etwa die Regeln eines neuen Brettspiels erfinden könnte. Sie werden vielmehr erst im Austausch mit anderen, also in der Kommunikation, in Kraft gesetzt. Wobei hier äußerst wichtig ist, dass dies kein sekundäres, nur abgeleitetes Phänomen ist, also nicht dem Bonmot entspricht, zuerst denken, dann reden. Nein, das Denken ist, zumindest in einem gewissen Sinne, schon eine Verinnerlichungsform der äußeren Sprachvollzüge, was aber nicht mit einem innerlichen Reden mit sich selbst verwechselt werden darf, denn in diesem Bild verlieren wir wieder das Konstitutive der intersubjektiven Prozesse aus dem Auge. Wenn wir nun Wittgensteins späte Sprachphilosophie betrachten, so gibt es einige Indizien dafür, dass auch er, wie später Dammett, eine linguistische Theorie der Intentionalität vertritt, weil in seinen Überlegungen zum Ausdruck kommt, dass all das, was mit den sogenannten Denkvorgängen in Verbindung gebracht wird, etwas ist, das sich durch bestimmte sprachliche Mechanismen aufklären lässt, also dass letztlich kein Rest einer zeichenlosen Substanz des Denkens bleiben kann. Denken ist so nichts an sich Seiendes, sondern selbst nur ein verschiedenartig angewandtes Instrument, das im Gebrauchssystem der Sprache bestimmte Aufgaben erfüllen kann. Insofern stellen sich leicht Missverständnisse ein, wenn die vielfältigen Denkformen wieder in einer Bestimmung, dem Geist, zusammengefasst werden. Zitat: Es ist also irreführend, vom Denken als einer geistigen Tätigkeit zu sprechen. Wir können sagen, dass Denken im Wesentlichen eine Tätigkeit des Operierens mit Zeichen ist. Diese Tätigkeit wird mit der Hand ausgeführt, wenn wir schreibend denken, mit dem Mund und Kehlkopf, wenn wir sprechend denken, und wenn wir denken, indem wir uns Zeichen oder Bilder vorstellen, kann ich dir kein Agens, das denkt, angeben. Wenn du dann sagst, dass in solchen Fällen der Geist denkt, dann würde ich deine Aufmerksamkeit lediglich auf die Tatsache lenken, dass du eine Metapher gebrauchst, dass der Geist hier in einem anderen Sinn ein Agens ist als dem, in dem man von der Hand sagen kann, dass sie das Agens beim Schreiben ist. Zitat Ende. Weil also das Denken für Wittgenstein eine Tätigkeit des Operierens mit Zeichen ist, ist es folgerichtig, den Ort dieser Tätigkeit mit dem in Verbindung zu bringen, wo die Zeichen tatsächlich in bestimmte Formationen gebracht werden. Deshalb lässt sich sagen, dass etwa beim Schreiben der Denkort mit Hand oder auch mit Papier und Feder durchaus richtig angegeben wird. Nur wenn wir uns im Bereich bloßer Vorstellungen bewegen, erfüllt die analoge Ortsbestimmung, die geistige Sphäre, zwar oberflächlich die gleiche Funktion und ist insofern auch nicht inkorrekt, aber es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass allein dadurch schon Hand und Geist auf dieselbe Stufe gesetzt werden, wodurch man dann irrtümlich dazu berechtigt wäre, diesen Geist als etwas bloß Physiologisches zu erforschen. Demgegenüber ist es für Wittgenstein so, dass der Ausdruck Geist eher eine Hilfskonstruktion darstellt, von der wir eben dann einen durchaus riskanten Gebrauch machen, wenn sich die Zeichenhandhabung nicht anhand solcher Bestimmungen vollzieht, die so einfach angeführt werden können wie Hand, Papier, Stimmbänder etc. Daher kann es ebenso irreführend sein, wenn wir sagen, dass sich die Gedanken im Kopf befinden, weil, Wittgenstein konsequent ausgelegt, das, was wir Gedanken nennen, nur in spezifischen Konstellationen unserer Zeichenoperationen besteht, die als solche keinen eigenständigen und isolierten Ort einnehmen, obwohl sie andererseits nur im verortbaren Gebrauch präsent sind. In diesem Sinne sind Gedanken in einem hegelianisch gefärbten Verständnis absolute Formen, die an vielen Orten oder sogar allerorts zum Ausdruck kommen, aber nicht in einen einzigen Ort gezwängt werden können. Zitat: Wenn wir über den Ort sprechen, wo das Denken stattfindet, haben wir ein Recht zu sagen, dass dieser Ort das Papier ist, auf dem wir schreiben, oder der Mund, der spricht. Und wenn wir vom Kopf oder vom Gehirn als dem Ort des Denkens sprechen, dann gebrauchen wir den Ausdruck Ort des Denkens in einem anderen Sinn. Untersuchen wir die Gründe, aus denen man den Kopf den Ort des Denkens nennen kann. Es ist nicht unsere Absicht, diese Ausdrucksform zu kritisieren oder zu zeigen, dass sie nicht angebracht ist. Was wir zu tun haben, ist vielmehr dieses, die Funktion dieses Ausdrucks und seine Grammatik zu verstehen. Zum Beispiel zu sehen, in welcher Beziehung seine Grammatik zu der des Ausdrucks "wir denken mit dem Mund" oder "wir denken mit einem Bleistift" auf einem Stück Papier steht. Zitat Ende. Dass die Ausdrucksweise Denken im Kopf nicht kritisiert werden soll, sondern nur in ihrer Grammatik aufgeklärt, klingt hier eher kulant. In den Ausführungen der philosophischen Grammatik wird hingegen ein schärferer Ton angeschlagen. Zitat: Es ist eine der für unsere Betrachtung gefährlichsten Ideen, dass wir mit dem Kopf oder im Kopf denken. Die Idee von einem Vorgang im Kopf, in dem gänzlich abgeschlossenen Raum, gibt dem Denken etwas Okkultes. Das Denken geht im Kopf vor sich, heißt eigentlich nichts anderes als, der Kopf steht im Zusammenhang mit dem Denken. Man sagt freilich auch, ich denke mit der Feder, und diese Ortsangabe ist mindestens ebenso gut. Zu sagen, Denken sei eine Tätigkeit unseres Geistes, wie Schreiben eine Tätigkeit der Hand, ist eine Travestie der Wahrheit. Zitat Ende. Für Wittgenstein ist das Denken ein sehr vielschichtiger Begriff, der fälschlicherweise minimalisiert und reduziert wird, wenn er lediglich mit dem Gehirn oder dem Kopf in Verbindung gebracht wird. Dann verdecken wir die komplexen grammatikalischen Strukturen, die an und um diesen Begriff angelagert sind. Denken, so können wir sagen, findet nur in einem Freiraum statt, der die Gehirne der Protagonisten des Denkens bei weitem übersteigt. Und so profilieren sich auch Hände, Schreibgeräte, Computer und so weiter als Denkorgane. Und zwar nicht deshalb, weil sich in ihnen Gedanken formieren würden, sondern weil sie Funktionsträger in jenem Sprachspiel sind, das mit dem Begriff Denken gespielt wird. Dennoch erscheint es uns einfacher, das Denken in einem völlig unzugänglichen Bereich anzusiedeln, von wo aus es quasi lebensspendend auf unsere Sätze und Handlungen einwirken kann. Die Sätze und Handlungen werden aber als reine Vorkommnisse auch nicht belebter, wenn ihnen etwas Begleitendes, Gedachtes zur Seite gestellt wird. Das Lebendige an ihnen ist eher ihr Gesetzesbeziehungsgeflecht, also der Interaktionsbetrieb, der den Einsatz, vergleiche Feuerwehreinsatz, von Sätzen und Handlungen kennzeichnet. Trotzdem fallen wir immer wieder in ein internalistisches Bild zurück, was wiederum mit dem Sprachgeschehen rund um den Denkbegriff in Zusammenhang steht. Zitat: Vielleicht ist der Hauptgrund, aus dem wir so stark dazu neigen, vom Kopf als dem Ort unserer Gedanken zu sprechen, dieser. Das Bestehen der Wörter Denken und Gedanke neben den Wörtern, die körperliche Tätigkeiten bezeichnen, wie Schreiben, Sprechen etc., lässt uns nach einer Tätigkeit suchen, die von dieser verschieden und doch analog zu ihnen ist und die dem Wort Denken entspricht. Wenn Wörter in unserer Umgangssprache prima facie eine analoge Grammatiken haben, sind wir geneigt zu sagen, der Gedanke ist nicht dasselbe wie der Satz, denn ein englischer Satz und ein französischer Satz, die voneinander völlig verschieden sind, können denselben Gedanken ausdrücken. Und nun, da die Sätze irgendwo sind, suchen wir nach einem Ort für den Gedanken. Es ist, als ob wir nach einem Ort für den König, von dem die Schachregeln handeln, suchen, im Gegensatz zu den Orten der verschiedenen Holzstücke, den Königen aus verschiedenen Sätzen von Schachfiguren. Wir sagen, sicher ist der Gedanke etwas, er ist nicht nichts. Und alles, was man darauf antworten kann, ist, dass das Wort Gedanke seinen Gebrauch hat, der von völlig anderer Art ist als der Gebrauch des Wortes Satz. Zitat Ende. Abermals enthält das Beispiel einen treffenden Vergleich. Die Suche nach dem Ort für die Gedanken gleicht der Suche nach einem eigenständigen Ort, an welchem sich die Funktion des Königs durch sein durch Regeln bestimmtes Vermögen im Schachspiel befinden soll, wenn man sie als abgekoppelt von jenen Königen begreift, die tatsächlich beim Schachspielen verwendet werden. Hier sieht man eindringlich, dass der Regelkönig in den materiellen Königen präsent ist insofern anhand des Spielvollzugs das Regelkonvolut exekutiert wird. Man käme hier kaum auf die Idee, dass es irgendwo reine immaterielle Schachfigurwesen geben müsse, die in einer eigenen Sphäre zu lokalisieren wären. Und ebenso sollten wir, gemäß Wittgenstein, die Gedanken in jenen Orten präsent sein lassen, an welchen es einen entsprechenden Gebrauch gibt. Hierin liegt schon alles, was es mit dem scheinbar ominösen Denken auf sich hat. Konzentrieren wir uns eher auf den spezifischen Einsatzort des Begriffs Denken, aber geben wir uns nicht der Versuchung hin, einen wirklichen Ort des Denkens aufsuchen zu wollen. Zitat: Die Frage, was für eine Art von Tätigkeit Denken ist, ist analog zu dieser, wo findet das Denken statt? Wir können antworten auf dem Papier, im Kopf, im Geist. Keine dieser Ortsbezeichnungen gibt den Ort des Denkens an. Der Gebrauch all dieser Bestimmungen ist korrekt, aber wir dürfen uns durch ihre formale Ähnlichkeit in sprachlicher Hinsicht nicht zu einer falschen Auffassung von ihrer Grammatik verleiten lassen. Wie zum Beispiel, wenn du sagst, der wirkliche Ort des Denkens ist doch in unserem Kopf. Dasselbe gilt auch für die Auffassung vom Denken als einer Tätigkeit. Es ist korrekt zu sagen, dass Denken eine Tätigkeit der schreibenden Hand, des Kehlkopfes, des Kopfes und des Geistes ist, solange wir die Grammatik dieser Aussagen verstehen. Und darüber hinaus ist es äußerst wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie wir uns verleiten lassen zu denken, dass eine bestimmte Aussage unter diesen uns den wirklichen Sitz der Tätigkeit des Denkens angibt, indem wir die Grammatik unserer Ausdrücke missverstehen. Zitat Ende. Es entsteht nur Verwirrung, wenn vom wirklichen Ort des Denkens gesprochen wird. Die weitverzweigten Denkphänomene hängen mit allen möglichen weiteren Bestimmungen zusammen. Und wir sollten sie nicht zurückbinden an einen einzigen grammatikalischen Anknüpfungspunkt, denn dann schränken wir willkürlich die Verwendungsmöglichkeit ein, obwohl dies den tatsächlichen Anwendungen widerspricht. Das wäre eine philosophisch konstruierte Vorschrift, die ein hypostasiertes Ideal künstlich erzeugt, aber leider an der Sprachrealität völlig vorbeigeht. Demgegenüber pocht Wittgenstein immer wieder darauf, dass die Philosophie nicht erklärend, sondern aufklärend und nicht begründend, sondern beschreibend vorgehen sollte. Zitat: Die Philosophie darf den tatsächlichen Gebrauch der Sprache in keiner Weise antasten. Sie kann ihn am Ende also nur beschreiben, denn sie kann ihn auch nicht begründen. Sie lässt alles, wie es ist. Zitat Ende. Das gilt also auch für den Sprachgebrauch, den wir von dem Wort Denken machen. Wittgenstein empfiehlt uns daher, diesen Begriff zu entmythologisieren, damit er seinen Platz einnehmen kann in jenen Niederungen, wo sich auch Begriffe wie Tisch, Ball, Buch usw. befinden. Das Ungreifbare brauche nicht rätselhafter zu sein als das Greifbare. Es fügt sich ebenso in den Kontext der Grammatik, hat seine Funktion und bedarf keiner Überhöhung, die oft nur Probleme künstlich erzeugt, damit es neue philosophische und pseudophilosophische Nahrung gibt. Zitat: Der Gedanke kann nur etwas ganz Hausbackenes, Gewöhnliches sein. Man pflegt sich ihn als etwas Ätherisches, Unerforschtes zu denken. Als handle es sich um etwas, dessen Außenseite bloß wir kennen, dessen Inneres noch nicht bekannt ist, etwa wie unser Gehirn. Man möchte sagen, der Gedanke, welch ein seltsames Wesen. Aber wenn ich sage, der Gedanke sei etwas ganz Hausbackenes, so meine ich, es gehe uns mit diesem Begriff wie mit dem etwa der Zahl 1. Es scheint etwas geheimnisvoll an ihm zu sein, weil wir seine Grammatik missverstehen und ein greifbares Ding vermissen, was dem Dingwort entspricht. Das ist beinahe ähnlich, wie wenn wir uns aus dem Raum vor uns eine menschliche Stimme hörten, aber keinen Menschen vor uns sehen. Zitat Ende. Das Geheimnisvolle entsteht aus Illusionsblasen, die sich aufblähen, wenn uns bestimmte Sprachgebilde dazu einladen, sie nach falschen Analogien zu interpretieren und wo uns eine Verständniserleichterung vorschwebt, die sich nur aus dem Versuch ergibt, Lücken auszufüllen, für die wir noch keine passenden Sprachbausteine parat haben. Dann beginnt die Sprache zu feiern, wie Wittgenstein sich ausdrückt, weil ein Rauschzustand einsetzt, der uns imaginäre Dinge vorgaukelt, die jedoch letztlich nur aus grammatikalischen Missverständnissen resultieren. Und so ist es Wittgensteins ständiges Bestreben, dem Denken seinen Nimbus zu nehmen, das Seltsame und Mysteriöse, das rund um den Denkbegriff wuchert, aufzulösen, indem er immer wieder durch vielfältigste Überlegungen dazu anregt, genau auf die Kontexte zu achten, in welchen das scheinbar Rätselhafte und Okkulte auftaucht. Denn bei eingehender Betrachtung stellt sich dann heraus, dass die unerklärlich wirkenden Denkphänomene in den überaus komplexen Mechanismen verwurzelt sind, die uns das Operieren mit Zeichen bzw. Symbolen erlaubt. So können wir schließen mit einem Wittgenstein-Klassiker, der passender nicht sein könnte. Die eigentliche Entdeckung ist die, die mich fähig macht, das Philosophieren abzubrechen, wann ich will. Danke.